Bevor ihr diesen Podcast hört, schmiert euch lieber mit Sonnencreme ein.
Und was, wenn es regnet?
Ich habe da was gelesen und im ersten Moment hat es mir ein bisschen gerissen, weil ich nicht wusste, ist das jetzt Satire oder ernst gemeint. Christi Himmelfahrt könnte ausfallen und zwar wegen Flugscham. Bin dann draufgekommen, es war doch nur irgendwie verhinderter Scherz. Aber in Anbetracht dessen, dass Greenpeace derzeit ja die Privatfliegerei bzw. die Privatjets verbieten will, ist das schon noch ein interessanter Gedanke. Was ist da eigentlich bei Christi Himmelfahrt passiert? Und nachdem wir immer so positive Rückmeldungen bekommen zu unseren Ausflügen in die katholische Historie, wollte ich fragen, hast du dich schon mal kundig gemacht, was da alles vorgefallen ist bei Christi Himmelfahrt?
Also die Antriebstechnik, die unser Erlöser bei seiner Himmelfahrt benutzt hat, ist, glaube ich, nicht rekonstruierbar. Man kann aber davon ausgehen, dass es, nachdem es eher mit übernatürlichen Dingen zugegangen ist, wahrscheinlich CO2-neutral war. Ja? Und grundsätzlich ist es so, also im Gegensatz zu vielen anderen Festen, wie zum Beispiel Fronleichnam, wo die meisten Menschen irgendwelche Zombiefilm-Assoziationen im ersten Moment haben, ist ja bei Christi Himmelfahrt relativ klar, um was geht. Ne? Es ist das, was draufsteht, Himmelfahrt des Herrn. Und da gibt es aber ein interessantes theologisches Problem, das die katholische Kirche lange beschäftigt hat, nämlich der Verbleib des allerheiligsten Präputium Christi, also Christi Vorhaut, weil Christi ist ja was ja...
Für jene, die nicht das kleine Latinum gemacht haben, müssen wir jetzt ergänzen,
ja,
was das ist.
Also die Vorhaut Jesu Christi, weil der ja, was ja in nationalkatholischen Kreisen vielleicht nicht mehr allgemein Wissen ist, Jude war und folgerichtig auch beschnitten wurde. Und das war tatsächlich, nachdem ja die katholische Kirche von der Auferstehung des Fleisches ausgeht, also das ist nicht irgendein Himmel, in dem du dann als semi-transparentes, leicht luminisierendes Geisterwesen herumtreibst, sondern du kriegst deinen Körper wieder, idealerweise in seiner besten Verfassung und nicht in der, die dich zum Ausscheiden aus dem organischen Leben gebracht hat. Und deswegen war dann die Frage, okay, da gibt's ein Stück Jesus, nämlich die Vorhaut. Das war da, ist es mit auferstanden? Und da haben sich wirklich gelehrte Köpfe sehr lang dieselben zerbrochen drüber. Ist es dann wieder angewachsen oder wie auch immer? Und meine Lieblingstheorie hat ein päpstlicher Astronom namens Leo Alatius, ich glaube im 16. Jahrhundert,
ja, genau, 1669
also dann ist er verstorben. Okay, also im 17. Jahrhundert. Und zwar wurden da die Saturnringe entdeckt erstmals. Und der Herr Alatius hat dann gesagt, na ja, da haben wir es ja. Also ganz offensichtlich hat das allerheiligste Präputium Christi einen Ehrenplatz im Kosmos eingenommen und sich als Ring um den Saturn gelegt, was doch auch bedeutet, dass muss von beträchtlichem Umfang gewesen sein, aber ich glaube, so genau ist das damals nicht durchgerechnet worden. Ich glaube, es ist aber nicht mehr katholische Lehrmeinung heute und ich bin auch nicht ganz sicher, auf welchem Stand diese Debatte dann sozusagen innerkirchlich jetzt beendet wurde, ob es eine offizielle Meinung dazu gibt, was mit dem Präputium Christi passiert ist. Das bleibt ein bisschen im Dunkeln. Ich weiß aber, es gab im Mittelalter mehrere Wallfahrtsorte, die miteinander konkurriert haben und alle die echte Vorhaut Christi hatten. Und der Vatikan hat sich dann für eine Abtei entschieden, ich weiß es nicht mehr genau. Manche sagen, es soll dabei zugegangen sein, wie bei der FIFA-Vergabe von Weltmeisterschaften. Aber jedenfalls gab es ein Wunder. Ich glaube, das Präputium ist zerbrochen und dann gab es ein so unglaubliches Donnerwetter und ein furchtbares Stürme. Das klar war, jetzt hat sich Gott selber gekränkt, dass wir es zusammengehauen haben. Und damit war klar, die zerbrochene ist die echte. Und die Pilgerströme, das war ja ein erheblicher Wirtschaftsfaktor, wenn du ein wirklich gutes, eine gute Reliquie zum Herzagen gehabt hast. Und dann hatten ein Dutzend Aufbewahrungsorte das Nachsehen und die Pilgerströme sind zu dem einen. Aber wir schweifen ein wenig von der Tagespolitik ab, merke ich gerade. Obwohl sich manche Mechanismen natürlich gleichen, ja.
Jedenfalls, und falls Sie sich jetzt schon überlegt haben, wohin mache ich meinen Ausflug zur Christi Himmelfahrt, Sie können es sich schenken, seit 1983 ist diese Reliquie verschwunden, ist übrigens das Jahr, in dem ich geboren wurde, wollte ich Ihnen auch noch mitgeben, also als Gedankengang,
Weißt du da mehr, du bist sehr, man merkt, du bist ein Journalist, warum ist sie verschwunden, wer weiß was Näheres drüber.
Wir werden es nachforschen, probieren.
Ich glaube, da könnte man einen True Crime Podcast als Spin-off eröffnen.
Ja, auf der Suche der verlorenen Vorhaut, genau. Wir schweifen tatsächlich ab.
Na gut, bitte bring uns zurück auf die Spur.
Austria in a nutshell.
Das in einer der vergangenen Folgen meintest du ja, das ist wirklich schade, wenn man es mit dem Tod das letzte Mal in die Schlagzeilen schafft. Da ging es um Karl Merkerz, das Ableben des berühmten österreichischen Volksschauspielers. Knapp vor dem Jahreswechsel ist jetzt der emeritierte Papst Benedikt XVI. Gestorben. Der könnte es jetzt aber noch einige Jahre in die Schlagzeilen schaffen. Es könnte nämlich möglich sein, dass er in einem Eilverfahren erst selig und dann sogar heilig gesprochen wird. Du siehst also, Thomas, man muss auch im neuen Jahr die alten Schlagzeilen, die alten Aussagen noch einmal überdenken. Auch ein Toter kann noch mal wirklich es ganz häufig in den Medien schaffen, wenn es so kommt, wie es kommen könnte.
Ich habe zum Beispiel den Kaiser Karl nicht präsent gehabt, der ja unter anderem meines Wissens eine Nonne von ihren Hämorrhoiden geheilt hat.
Das waren aber Krampfadern, da muss man auch richtig bleiben.
Aber Hämorrhoiden sind auch Krampfadern, Verzeihung. Ich weiß schon, das ist mir, also weiß, ich habe es falsch im Gedächtnis gehabt. Ich habe es nicht, um eine Sottise zu äußern, gesagt. Ja, aber Krampfadern auch grundsätzlich schier. Ich bin ein bisschen zu wenig bewandert jetzt tatsächlich, obwohl mich das immer ein bisschen interessiert hat, in den vatikanischen Prozessabläufen. Also beim Kaiser Karl war es nur, dass da erst eine Gebetsliga war, die so lange gebetet hat, bis dann er ein Wunder gewirkt hat und das muss man dann einreichen und das muss dann zertifiziert werden. Und dann beginnt das Seligsprechungsunterausschuss zusammenzutreten, so irgendwie. Wie das Eilverfahren ausschaut, weiß ich nicht. Tät mir aber wirklich interessieren. Also das ist ein bisschen ein Hobby von mir. Ich bin auch zum Beispiel, vielleicht kriegen wir das als Feedback sogar, falls Theologinnen oder Theologen mithören. Ich bin seit Jahren, interessiert mich. Also vor einigen Jahren hat der Vatikan offiziell den Limbus Infantum oder Infantinum, bin ich mir jetzt nicht sicher, abgeschafft. Das heißt, das ist, wo die ungetauften Kinder hinkommen und ich glaube auch die Heiden, die sozusagen Jesu Christi Wiedergeburt nicht mehr erlebt haben und deswegen gar keine Chance gehabt haben, zum Wahnglauben zu finden. Und der ist angeschafft worden, angeblich, weil der Konkurrenzdruck, vor allem in Afrika und Lateinamerika, durch Religionen, wo das nicht so ist und Kinder einfach in den Himmel kommen, zu groß geworden ist. Und jetzt ist aber die Frage, was passiert mit denen, die bisher im Limbus Infantum waren? Kommen die ins Paradies oder kriegen die eine offizielle Entschuldigung oder waren die gar nicht dort? Also da würde mich die orthodoxe katholische Auslegung wirklich, ich versuche jetzt gar nicht so ins Lächerliche zu ziehen, also mich würde das interessieren, was ist mit denen, die dort vorher waren. Aber wir schweifen ab. Ansonsten wünsche ich natürlich dem Benedikt, also ich glaube, der hat Wunder gewirkt bei der Aufarbeitung von gewissen Missbrauchsvorfällen in der katholischen Kirche, in dem Sinn, dass die sehr lang nicht publik geworden sind. Ob das bereits reicht, um sich als Heiliger zu qualifizieren, werden wir sehen. Ist nicht meine Entscheidung, ist die des Vatikans.
Was hat er denn da gemacht?
Über diesen Fall sind wir auch schon bis zu einem gewissen Grad zu Gericht gesetzt. Ich mache jetzt Anführungszeichen. Der Tod von Papst Franziskus. Wir haben sie bereits in der Episode Stocki, der neue Captain der Enterprise, besprochen. Sie können das natürlich gerne nachhören, wie wir damals das Wirken von Papst Franziskus gewürdigt haben. Kurz müssen wir natürlich über sein Ableben jetzt auch sprechen, weil die ganze Tragik in der Zeitenabfolge war ja natürlich, dass er knapp nach dem Besuch von J.D. Vance verstorben ist und deswegen hat jetzt niemand mehr eigentlich rezipiert, dass der Papst J.D. Vance Kinderüberraschungseier geschenkt hat für dessen eigene Kinder. Also für J.D. Vance Kinder
das
natürlich.
Das habe ich auch zu wenig gewürdigt. Ich habe nicht, das wollte ich nochmal nachlesen, ob das wirklich stimmt oder meine Behauptung war. Aber weil er ja schon geschwächt war, hat er angeblich dem J.D. Vance für eine längere Unterredung jemand aus seiner Umgebung zugeteilt, der dem aber, der offenbar beauftragt war, dem Herrn Vance eine Vorlesung über christliche Werte und Nächstenliebe zu halten, was ich schon auch ganz cool gefunden habe. Und ich meine, auch das ist nicht mir das erste Mal aufgefallen, aber J.D. Vance besucht Myanmar und es gibt ein verheerendes Erdbeben. Er besucht den Papst und der stirbt und es ist er in Indien und es gibt ein Schusswaffenmassaker mit über 30 Toten. Der Mann ist nicht von den günstigsten Umständen begleitet.
Aber die Kausalität stellst du jetzt noch nicht her, dass er quasi der achte Reiter der Apokalypse ist.
Korrelation ist nicht Kausalität. So viel wissen wir. Aber ich finde, man sollte das Weitere, also wenn das jetzt so weitergeht, sollte man irgendwann einmal Verdacht schöpfen. Dann sollte man vielleicht die Kausalität zumindest einer Prüfung unterziehen.
Ja, bin ich absolut dafür. Etwas, was ich nicht...
Also ich sage so, ab der 10. Katastrophe in Serie. Mhm. Oder, ja?
Okay, also wenn dann die Heuschreckenplage auch wieder kommt,
deutlich ausgestochen ist. Ne?
Ja, verstehe. Ja, absolut nachvollziehbar. Übrigens ein Punkt einer Prüfung unterziehen. Hast du jemals den Film Konklave geschaut, über den jetzt alle Menschen sprechen?
Nein, ich glaube, dazu war mir in meinem Leben noch nicht langweilig genug.
Ja, und das ist genau der Satz, den Sie zu diesem Film wirklich hören sollten. Ich habe das Buch gelesen, habe dann aus irgendeinem Versehen heraus auch den Film gesehen und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das ist der größte Schrott, den es gegeben hat. Am Ende hat es nämlich den Regisseur nach circa 2 Stunden auch angezipft, den Film fertig zu schneiden. Und der Teil, wo im Buch eine Dramaturgie einsetzt, ist dann einfach in 4 bis 7 Minuten abgehandelt, weil auch der Regisseur, könnte auch eine Regisseurin gewesen sein, habe jetzt noch nachgeschaut, wer es eigentlich gemacht hat, dieses Nicht-Meisterwerk, einfach nur mehr fertig werden wollte und die Geschichte zu Ende bringen wollte. Also wirklich, schauen Sie lieber beim echten Konklave zu, das wird definitiv interessanter werden. Auch wenn ich da jetzt finde, Konklave und die Außenmitteilungen dazu sind so wie seinerzeit, als Reinhold Mitterlehner als ÖVP-Chef gegangen war und das damalige Links-Twitter alle gesagt hat, der Mitterlehner, der war es aber wert, den müssen wir jetzt trauern, das müssen wir jetzt bedauern, dass der nicht mehr da ist. Die hätten nie in ihrer Lebensphase jemals ÖVP Pro Futuro gewählt oder in der Vergangenheit gewählt gehabt. Also da reden immer Menschen mit, denen ist es eh wurscht, weil es für sie kein Belang im Leben hat. So ist es auch bei Konklave Diplomaten, finde ich ganz oft.
Keine besonderen Favoriten in der Papstwahl, muss ich ehrlich sagen, das betrachte ich doch. Also ich bin zwar kulturell katholisch eingetüncht, aber fühle mich nicht mehr sehr verantwortlich für das, was im Vatikan getrieben wird. Aber es ist ja auch, progressiv ist immer auch im katholischen Kontext ein bisschen relativ zu sehen. Und da dieses Ganze, ich meine, es ist eh lustig, man kann, so ähnlich wie man bei einer Weltmeisterschaft am ersten Mal Anfang sagt, in der ersten Runde, wer sind die Favoriten? Also man kann es so sportlich sicher begleiten, wann man das interessiert. Aber man weiß es ja tatsächlich nicht. Das ist ja aber noch etwas unberechenbarer bei einer WM oder so, weil da gibt es klare Favoriten, gibt es ja hier auch. Aber es war ja so, dass zum Beispiel dieser im katholischen Kontext sehr liberale Papst von der Kardinälin gewählt wurde, die eigentlich vom Ratzinger und vom Voltaire aufgestellt wurden. Also eigentlich Überraschung.
Ja, von davor hat es niemanden gegeben.
Das sind die meisten Kardinäle vom Franziskus ernannt. Und vielleicht überraschen die wieder und nehmen Ewald Stadler.
Kirchenfürst Ewald Stadler. Ich bin mir nicht sicher, ob Ewald Stadler noch katholisch ist.
Alle getauften männlichen Katholiken sind Papa Bibile.
Ich glaube, Ewald Stadler ist irgendeiner Sonderform des Katholizismus anhängig mittlerweile. Das ist jetzt keine Übertreibung.
Nein, er hat bereut. Also er war bei den Lefebvrianern, ja? Die bei uns so in der Karlskirche in Wien unter anderem die Messe auf Latein noch feiern mit dem Priester von der Gemeinde abgewandt.
Auch ein Rücken kann entzücken.
Das ist dann nochmal vom Papst verurteilt worden und dann hat Ewald Stadler, dem Hierarchie doch über Überzeugung geht, sagt, na, wenn der Papst das sagt, dann fügt er sich da rein, weil der Papst hat recht, daran glaubt er. Also ich sehe nichts, was einer auch in der Geschichte, wenn man sich die Geschichte der Päpste anschaut, sind ganz viele, die aus purer Bescheidenheit, die haben es sogar versteckt, bevor es Papst worden sind und so, und dann widerwillen und dann aber das Kreuz auf sich genommen. Ich glaube, das ist der Ewald Stadler. Aber aus seiner Liste ist ja nichts geworden dann.
Ja, und falls Sie gedacht haben, J.D. Vance wäre irgendwie ein Reiter der Apokalypse, warten Sie noch auf Ewald Stadler.
Auch der kommt natürlich in Frage.
Ja, seit 2019 ist er. Nein, aber seit 2019 ist er. Ja, aber seit 2019 ist J.D. Vance Katholik.
Ja, gute Frage. Könnte man, weil theoretisch bist du das heißt eben, jeder getaufte katholische Mann, wenn er dann sozusagen der Ehe in Sarg, oder sie nicht in Sarg, aber sie in eine Josefsehe umwandelt, könnte es dann einen verheirateten Papst geben. Bitte alle Theologen, die jetzt auf der vorderen Stuhlkante, wie bei der Millionenshow, wenn jemand nicht weiß, Amsel, Drossel, Fink und du sitzt am Fernseher, denkst, ihr Trotteln, Starr, Amsel, Drossel, Fink und Starr. Und so ähnlich geht es jetzt wahrscheinlich den katholisch geschulten zuhörenden Personen. Wir bitten um Belehrung.
Inständig.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Wo wir Ihnen eine Einordnung liefern können und vielleicht erleben Sie es heute sogar live mit, wie Geschichte geschrieben wird, denn bei mir seit einigen Stunden permanent auf dem dritten Screen sind da zwei Livestreams laufend. Das eine ist die Piazza San Marco, San Pietro, natürlich San Marco ist was völlig anderes, im Vatikan und daneben auch noch der berühmte Schornstein, wo ich nur darauf warte, dass weißer Rauch aufsteigt. Du bist auch so gespannt wie ich, Thomas, oder?
Ja, ich bin sehr glücklich, das Orf On hat auch eine Direktschaltung zum, also ein bisschen wie die Wetterkameras, aber ist die Rauchkamera, ja.
Ja, und die Musik ist weniger nervig als bei den Wetterkameras, also dieses Hackbrett, das ist man schon immer, mir ist es zu viel. Ja,
da im Zweifelsfall lieber gregorianische Choräle. Und muss ja sagen, überhaupt vielleicht diese Woche auch für Agnostiker natürlich ganz im Zeichen der Papstwahl gestanden. Ich war gut eingestimmt drauf, weil ORF On einen langen Artikel mit dem befremdlichen Titel Kardinäle machen Rom unsicher gebracht hat, was doch eher so nach Red Pack klingt, die so Sammy Davis und Dean Martin machen nach der Show nach Las Vegas unsicher. Aber was weiß man, wie sich die kardinälische Freizeitgestaltung tatsächlich gestaltet. Jedenfalls finde ich scharfe Konkurrenz zur ja annähernd gleichzeitig stattfindenden Fashion Week,
die Met Gala,
wo ja auch bemerkenswerte Outfits zu sehen waren. Ich habe vor allem André 3000 mit dem Piano am Rücken eine interessante Innovation gefunden. Also falls er mal Straßenmusiker werden will, war es wenigstens, oder werden muss, unwahrscheinlich, aber war so wenigstens schon, wie er sein Instrument transportiert oder er steigt doch wieder auf Gitarre oder Mundharmonika. Aber auch die Met Gala hat teilweise den kürzeren gezogen, stylingmäßig, finde ich, gegen den Auftritt der Kardinäle. Also auf genannter Orfseite ist noch abrufbar, Kardinäle machen Rom unsicher, findet man wirklich sehr, sehr, sehr stylische Fotos. Man merkt da, es ist ja einerseits recht reglementiert, wie der Kardinal auszuschauen hat, scheint aber Abweichungen geben zu dürfen. Also da hast du einen Englischen in einer weißen Soutane und es gibt einen, der auch in Kardinalsrot aussteigt, die anderen meistens ähnlich stylischer Schwarz mit kardinalsroten Paspellierungen und Knöpfen. Ganz besonders gut gefallen hat mir der Elfenbeinküste, das ist der geistige Oberhaupt der Elfenbeinküste.
Ich glaube, politisch korrekt sagt man Côte d'Ivoire, oder? Da nimmt man das Französische, um nicht Elfenbeinküste zu sagen. Das klingt zu sehr kolonial.
Ja, also wobei das ja tatsächlich eine wörtliche Übersetzung wäre. Aber sagen wir Côte d'Ivoire, ja. Ignace Bessi Dogbo, der ist hier auf einem Foto, wo zwei Schweizer Gardisten salutieren in ihren, muss man sagen, wenn man nicht so ungut auffällt, damit würde ich ja auch gern so einen Schweizer Gardisten-Outfit gelegentlich anlegen. Und davor Kardinal Dogbo mit einem Swag, möchte ich sagen, der wahrscheinlich auch auf der Met Gala einmal kurz für ein Raunen im Saal gesorgt hätte. Er ist günstig erwischt, ein kleiner Windstoß bläst gerade irgendwie sehr günstig, bewirkt einen sehr guten Balkenwurf. Und er ist echt eine coole Sau. Also vielleicht sollte man das bei der nächsten Papstwahl mit der Met Gala zusammenlegen. Und dann müsste man natürlich vielleicht das Ablebensdatum des kommenden Papstes damit synchronisieren. Es ist unwahrscheinlich. Nein, es wird nicht gehen. Genießen wir, dass es diesmal so einen Overkill an Spitzenoutfits gegeben hat.
Ja, bei der Met Gala weiß man ja, von wem die Outfits stammen. Rihanna viel diskutiert mit Babybauch, Suki Waterhouse in diesem Jahr ohne Babybauch. Ich wollte dann aber auch wissen, wer macht denn eigentlich diese Fashion-Kardinals-Quantel, nachdem wir duschen auf diese, mir haben sie ein bisschen auch an The Reservoir Dogs erinnert, wie sie da zu viert einmarschieren oder so, da hat er ein bisschen was aufgetragen.
Ja, da so vier nebeneinander, so irgendwie so zwischen Wild Bunch Pack gefahren, Reservoir Dogs, Tarantino. Also wir sind wieder, Entschuldigung, um die zuhörenden Personen nicht zu verwirren, wir sind wieder beim Papstkonklave und nicht bei der Met Gala. Aber die Frage ist, bei der Met Gala steht ja immer auch dabei, erscheint in Valentino, sonst was. Ja? Mhm. Und diese Frage stellt sich natürlich auch bei der Papstwahl. Ja. Wer stattet die Kardinäle aus? Auf genannter ORF-Seite sieht man zum Beispiel den serbischen Kardinal Ladislav Nemet, wie er gerade von einem kleinen Einkaufsbummel, also der Einkaufssackerl, mit einer auf geistliche Kleidung spezialisierten Schneiderei. In diesem Fall ist es Mancinelli. Das ist aber nicht der Papstausstatter. Du weißt mehr über den Papstausstatter.
Ja, weil ich wollte einfach wissen, wie kriegt eigentlich der Papst sein Gewand? Sind das historische Dinge, die man tragen muss? Oder bei Päpsten haben ja auch unterschiedliche Staturen, werden ja auch älter, da ändert sich ein bisschen der Modegeschmack und so. Da bin ich einfach mal reingegangen, habe gesucht, wer ist denn eigentlich der Papstausstatter? Und dann bin ich kurioserweise auf der Internetseite des Magazins Mannschaft gelandet. Das ist ein schweizerisches Medium, das sich in erster Linie an Schwule und Bi-Männer richtet. Die haben allerdings einfach die interessanteste Geschichte gebracht. Deswegen stelle ich Ihnen den Link unglaublich gern in die Shownotes ein. Es geht darin nämlich um den Herrn Filippo Sorcinelli. Und ich zitiere jetzt ein bisschen was aus dem Artikel, weil der ist einfach brillant geschrieben, muss man ehrlicherweise sagen. Bei seiner Arbeit spielt Filippo Sorcinelli mit erotischen und religiösen Motiven. Bei Instagram sieht man den Italiener oft oberkörperfrei und in extravaganten Posen. Der Designer und Künstler wirkt auf den ersten Blick nicht wie jemand, der für Päpste und Kardinäle liturgische Gewänder und Accessoires anfertigt, sondern eher wie ein Hipster oder Rapper. Das Portal churchmilitant.com, wo auch immer das ist, nennt ihn einen der extravaganten schwulen Aktivisten, und Papst Franziskus trägt Sorcinellis Roben. Vor ihm tat dies auch Papst Benedikt XVI. Und jetzt ist es wirklich spannend. Und da stellen sich auch die Frage dann, passt das extravagante Künstlertum in die strengen Regeln der katholischen Kirche? Es ist ein sehr langer, sehr interessant geschriebener Text, auch mit vielen Differenzierungen nach hinten raus. Bevor Sie es lesen, Sie können natürlich auch von uns die Einordnung hören. Passen diese Sorcinelli-Kleider jetzt zur katholischen Kirche? Ich finde ja, weil ein bisschen Pomp und ab und zu mal im Jahr darf man sich's einfach leisten. Und meine Güte, Papst wird man nur einmal im Leben in der Regel.
In der Regel, wobei, also der Artikel, ich habe ihn dann ja auch gelesen, führt ja aus, also er hat sozusagen zwei Linien. Er hatte quasi orthodoxe Geistliche und dann, wo er seine Kreativität ein bisschen auslebt, wo er auch Parfums mit bemerkenswerten Namen kreiert.
Ja, die haben wirklich interessante Namen. Also ich meine, sie riechen natürlich auch an Weihrauch, das nur mal schon so eingeschmachen. Aber sie heißen dann dieser Tag, du bist Petrus, und die erotischen Düfte heißen dann XSE, das natürlich eine andere Anordnung der Buchstaben SEX ist. Und dann aber auch Popper Popo, Cybersex, Cruising Area und Slightly Bitch.
Ja. Und Cruising Area ist dann, ja, etwas, wo man sich denkt, ja, vielleicht wüsste man gerne, welche wahrscheinlich für den Tourismus nicht zugänglichen der Ecken des Vatikan man so bezeichnen kann. Und das Interessante ist ja, das wurde ja immer schon gemunkelt, dass es, also beziehungsweise hat der Papst das offenbar im Gespräch mit lateinamerikanischen Kirchenvertretern selbst angesprochen, der letzte Franziskus, dass es da eine, und zwar eher rechtsreaktionär ausgelegte Schwulenlobby im Vatikan gibt. Und das waren sozusagen seine innenpolitischen Gegner im Vatikan. Und insofern wieder interessant, dass die eigentlich mit dem Benedikt, der ja in Moralfragen sehr viel, sagen wir mal, traditioneller war als der Franziskus, die sind mit dem Benedikt gut ausgekommen aus weltanschaulichen Gründen, obwohl der eigentlich mit der Homosexualität eher nicht so gut gefunden hat, und waren offenbar die innenpolitischen Gegner von Franziskus, und beide werden aber von einem schwulen Hipster ausgestattet. Der Unterschied allerdings, Benedikt hat ja noch sich seine roten Schuhe von Gucci maßfertigen und schenken lassen. Franziskus hat darauf verzichtet, aber die Cuccinelli-Roben haben sie beide getragen. Wogegen nochmal der serbische Kardinal trägt Mancinelli, nicht Cuccinelli. Also auch da scheinen weltanschauliche Unterschiede ganz gewaltig bis in die Schneiderei zu wirken.
Ja, aber vielleicht ist es auch nur eine Frage der Zeit. Also mein linkes Auge wandert gerade in Richtung dieses legendären Schornsteins. Oder eigentlich ist es eigentlich nur Entlüftungsrohr, würde ich jetzt einmal behaupten, und kein richtiger schöner Schornstein. Da wackelt zwar permanent das Bild. Ich verstehe es nicht, warum man das nicht fix installieren kann. Das macht mir ganz unruhig. Aber da tut sich noch nichts. Aber vielleicht geht der weiße Rauch auf, und vielleicht haben wir den ersten Papst aus Serbien, und der wird dann auch die Sartoria wechseln. Könnte sein.
Ja, dann wird das gesamte Schneidereiwesen. Ich meine, ich denke mal, es ist sicher generell ein Einschnitt im Leben, wenn man Papst wird.
Ja.
Aber es ist angenommen, wenn du ein bisschen ein modebewusster Kardinal warst und du hast so einen großen begehbaren Schrank voller Cuccinelli oder Mancinelli Moss war, das kannst du ja alles weghauen. Das kannst du ja alles der Caritas geben, weil ab jetzt trägst du Weiß.
Ja, andererseits gibt es dann
Eltern schön. Auch das wird zu wenig überlegt, was das mit einem Menschen macht, dieses Papstwerden.
Ja, aber dann gibt es in deiner Heimatgemeinde einen richtig schönen Nicolo nächstes Jahr, ist auch nicht schlecht.
Oh my goodness.
Und gerade zu unserem letztwöchigen Podcast müssen wir noch Dinge nachschießen, weil knapp nachdem wir unsere Aufnahme beendet haben, gab es dann weißen Rauch. Wir haben jetzt tatsächlich einen Papst, Leo der 14. Sie haben vermutlich überall alles darüber gelesen. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht noch drüber auslassen. Oder hast du da noch irgendwie einen Hängern, lieber Thomas, wo du da denkst, das wollte noch immer zu dem neuen Pontifex loswerden?
Er wurde vom engeren Donald Trump-Umfeld sofort als marxistische Marionette enttarnt. Mal schauen, wie der zum Katholizismus konvertierte J.D. Vance auf der Langstrecke damit umgehen wird. Wobei, was ganz lustig ist, ein kleiner Abschweifer, aber eine, die gleich einmal den neuen Papst ins Schienbein getreten hat, eine gewisse Laura Loomer, von der man rumort, dass sie dem Herrn Trump sehr nahe steht, hat mittlerweile erstmals Trump-Kritik geäußert, weil sie irgendwie gefunden hat, der Jet um 400 Mille geht irgendwie nicht. Also es scheint sogar für wirklich engagierte Sektenmitglieder Grenzen zu geben. Vielleicht hat er es gar nicht gefunden. Aber schauen wir mal. Ansonsten toi, toi, toi dem American Pope. Ja.
Denk doch einer an die Kinder.
Ho, ho, ho. Children in tears after vicar tells them Santa is not real. In Hampshire hat ein Pfarrer 10- und 11-jährigen Schülern erklärt, dass der Weihnachtsmann nicht echt sei. Zitat aus dem Guardian. He also said that their parents bought the presents and ate the biscuits left out for Santa. Ein Drama ist also tatsächlich geschehen. Aber ich finde, man muss jetzt noch einmal die ganze Absurdität dieser Konstellation zusammenlegen. Erstens einmal, es waren 10- bis 11-jährige Kinder, die noch immer in der Santa's Universum unterwegs waren, was einfach super ist, weil offenbar haben sie irgendwie einen reduzierten Medienkonsum gehabt, haben keine älteren Geschwister gehabt, die ihnen irgendeine Träume und Jugend-, Kindheitsmythen zerstört haben. Das ist einmal eine tolle Sache. Aber umgekehrt, der Kerl, der zuvor in einer Bibelstunde erklärt hat, dass alles genauso gewesen ist mit der jungfräulichen Empfängnis der Frau, die schon selber jungfräulich empfangen wurde.
Ich weiß ja gar nicht, haben die einen Anglikaner, ich nehme an, das ist ein anglikanischer Vikar, haben die Jungfrau, ich glaube, die Jungfrauengeburt ist nicht zwingend bei den Anglikanern, weil es ja eine protestantische Variante ist. Ich meine, es wäre wurscht, also, weil Jesus ja auch wirklich nicht der erste jungfräulich empfangene Halbgott des Vorderen Orients war in dieser Zeit. Aber das ist jetzt, bevor wir nämlich wütende Briefe von der anglikanischen Kirche, soweit sie sich in Österreich manifestiert, wahrscheinlich gibt es ja kein Böhn in der englischen Botschaft oder sowas. Also, aber grundsätzlich, dass der jetzt ein christlicher Würdenträger erklärt, den Santa Claus gibt es nicht, aber das Jesu-Kind in der Krippe schon. Ja, man kann ja auch nachträglich auch bewundern, wie genau die Jungfrau, sage ich jetzt einmal Maria, die Geburt genau aufs römische Sol Invictus-Fest hingetimt hat oder das, was es da sonst noch an Festen um den 24. Dezember zumindest schon so lang gibt, wie wir die Geschichte rekonstruieren können. Also das ist schon Präzisionsarbeit gewesen.
Ja, mich wundert ja ehrlicherweise, dass dieser Vikanert auf ein Interview reflektiert, dass das der Standard einmal mit dem damaligen Kärntner ÖVP-Chef Christian Benger geführt hat. Denn er hat uns damals, und es ist nach wie vor im Internet zu finden, ganz deutlich gesagt, es gibt das Christkind, es gibt den Weihnachtsmann nicht. Also er war ja offenbar dieser Vikan nicht der Erste, der da einer richtig großen Sache auf der Spur war.
Also ja, das ist noch wahrscheinlich gelebtes christlich-soziales Gedankengut. Vielleicht kommt da das. Warum nicht Verfassungsrang fürs Christkind fordern. Wir haben schon ganz andere Trotteleien gefordert bekommen.
Du, ich habe es jetzt gar nicht so als das Absurdeste in den letzten Jahren wahrgenommen, muss ich da ganz ehrlich gestehen. Ich glaube, jetzt sollte ich nichts mehr sagen nach dem Satz, gell?
Na.
Na, passt.
Tschüss und schleicht.